bemerkenswert, als der Daniel hier auf den Friedhelm zukam und von dem Simon Biel heißt er, ne? Irgendwie diesen Wunsch äußerte, ob denn sein Auftrag, den er gegeben hat, irgendjemand befolgt hat. Und ich habe mir hier auch einen Zettel draufgeschrieben, letzter Gottesdienst, weil genau diese Predigt habe ich mir diese Woche im Internet angehört und habe mir so gedacht, der Simon, der hat da so einen Auftrag gegeben. Es ging darum, dass jeder von uns einfach mal irgendeinen anderen auf Jesus anspricht, also ihm sagt, was ihm Jesus bedeutet. Das war der Auftrag. Und ich habe mich gefragt, ob den wohl irgendjemand ausgeführt hat. Ich frage das jetzt auch nicht ab, deswegen. Aber ich dachte so, der war so eifrig dabei. Ich war ja selber auch nicht da, aber der war so eifrig irgendwie. Und ich habe so überlegt, Mensch, ob irgendjemand nach einer Predigt irgendwie verändert nach Hause geht oder ob man sich das so anhört und jetzt gerade bei dem Auftrag, irgendjemand von Jesus zu erzählen, na meine Güte, das hat man schon so oft gehört, dass man irgendjemand von Jesus erzählen soll, ob man das wirklich macht, was man in einer Predigt hört oder ob man es einfach nur so zur Kenntnis nimmt. Also, das war so mein Impuls, fand ich ganz interessant. Grüßt ihn ganz herzlich von uns, ja. Also zumindest ich habe an ihn gedacht, ja. Gut, ich möchte mit euch heute ein wenig über das Thema Sicherheit nachdenken. Und dazu stelle ich einen Vers an den Anfang. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist ein großartiges Wort, das stammt aus dem sogenannten Danklied der Erlösten. Und ist eines meiner Lieblingsworte in der Bibel. Dieser Satz ist ja relativ leicht zu sprechen, wenn man irgendetwas Gutes erlebt hat, wenn man irgendwie dankbar ist, dann gehen einem solche Worte vielleicht leicht über die Lippen. Schwieriger ist es, wenn man in einer Krisensituation ist. Und die Frage ist, kann man dann, wenn man so Not und Enge empfindet, kann man das dann auch noch so überzeugt sagen, siehe, der Herr ist mein Heil, ich bin sicher, und fürchte mich nicht. Ich bitte euch einmal Folgendes zu tun, das ihr sicherlich kennt von irgendwelchen ärztlichen Umfragen oder so. Da ist eine Skala von 1 bis 10. Und ihr sollt beim Arzt zum Beispiel sagen, wie stark empfinden Sie Ihre Schmerzen? Und dann sollen Sie einkreuzen von 1 bis 10 irgendwie. Oder wenn Sie im Internet irgendwas gekauft haben, dann wie gut bewerten Sie diesen Anbieter? Wie lief das Geschäft? Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, bewerte doch einmal von 1 bis 10, wie sicher bist du? Also, Manni, wie sicher bist du? Genau. Oder wie sicher bin ich? Jetzt fragt ihr vielleicht ja, wie denn sicher? Also, wie denn und wo denn sicher? Bei der Geldanlage? Oder bei der Entscheidung für meinen Lebenspartner oder beim Hauskauf oder bei der Lebensversicherung. Und da sage ich, egal, irgendwie einfach nur so von 1 bis 10, wie sicher bist du? Und dann sagst du mir vielleicht, also das geht doch gar nicht, ich kann doch nicht genau sagen, wie sicher ich bin. Es gibt doch gar keine objektive Sicherheit. Ich kann mich höchstens irgendwie sicher fühlen, aber wirklich sicher sein, das geht doch überhaupt nicht. Also kann man das nur sehr schwer ankreuzen, weil es kann mir ja keiner garantieren, ob meine Aktien, die ich als Altersreserve gedacht habe, ob die auch morgen noch was wert sind. Es kann mir keiner versprechen, ob meine extrem gesunde Lebensweise dazu führt, dass ich auch wirklich morgen noch gesund bin. Und selbst das treue Versprechen meines Ehepartners ist nicht unbedingt wirklich sicher und garantiert. Die Scheidungszahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Das heißt, wenn man über das Thema Sicherheit nachdenkt und hier von 1 bis 10 ankreuzen soll, muss man einfach sagen, das gibt's einfach gar nicht. Es gibt keine objektive Sicherheit. Sicherheit ist bestenfalls so ein subjektives Gefühl. Der Moderator Rudi Zerne, der die Sendung Aktenzeichen XY moderiert, der beendet seine Sendung immer mit dem Satz: Machen Sie es gut und bleiben Sie sicher. Tja, wenn das mal nur so einfach wäre. Und angesichts dieser Erkenntnis, dass alles irgendwie unsicher ist, ist es doch sehr verwunderlich, dass wir Menschen trotzdem permanent am Absichern sind. Obwohl wir wissen, dass uns keine Sicherheit garantiert, sind wir permanent dabei, uns Sicherheiten zu schaffen. Also Banken sichern sich Kredite ab, ältere Menschen sichern ihre Pflege ab, kluge Menschen sichern sich ihre Finanzen ab. Wir besitzen Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Hausratversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen, Gebäudeversicherungen und was es alles noch so gibt, gegen das man sich versichern kann. 430 Millionen aktuell abgeschlossene Verträge gibt es. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Selbst bei den Finanzberichten in der Gemeinde hier sprechen wir ja auch von Rücklagen, die uns ein bisschen Sicherheit geben. Und aktuell beschleicht uns alle so ein bisschen die Angst angesichts der Finanzkrise des Greschoner Gemeinschaftswerkes, dass unsere Häuser vielleicht gar nicht mehr so sicher sind. Also, wir Menschen sind permanent dabei, irgendetwas abzusichern und uns ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Dass das kompliziert sein kann, wusste schon William Shakespeare, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Er hat geschrieben: Wie ihr wisst, war Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit. Und damit wollte er ausdrücken, dass das Sicherheitsbedürfnis dazu führen kann, dass wir unser wirkliches Leben verpassen. Wir sichern nur noch ab, anstatt mutig zu gestalten. Wir sind gedanklich so sehr damit beschäftigt, was werden könnte, statt gelassen und dankbar zu nehmen, was jetzt ist. Also nochmal, wie heißt es im Text? Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Ich hatte vor 2 Wochen dieses Thema Sicherheit im Evangeliumsrundfunk zu behandeln und da stellte man mir in diesem Interview auch die Frage, ob man denn nicht planen müsse im Leben, ob man einfach so planlos ins Leben hineingehen kann. Ja, dass wir den planen müssen und planen sollen und planen dürfen, ist ja so eine Sache. Natürlich müssen wir planen. Weil wir als Menschen das einzige Lebewesen sind, das denken kann, ist es geradezu geboten, unseren Verstand zu gebrauchen. Man könnte jetzt hunderte von Beispielen anführen. Also ganz einfach, ich muss natürlich eine Reise buchen, wenn ich sie denn irgendwann antreten will. Oder ich muss meine Finanzen überschlagen, bevor ich ein Haus baue. Oder wenn ich Geburtstag feiere, dann muss ich mir überlegen, welche Gäste lade ich ein. Natürlich muss ich planen. Und selbst Jesus hat ja mal gesagt, wer einen Turm bauen will, der muss vorher die Kosten überschlagen, ob er es denn wirklich machen kann. Aber genau dieser Jesus sagt ja auch, und das kennen wir sicherlich gut aus dem Matthäusevangelium, dass wir uns nicht sorgen sollen um den nächsten Tag. Also nicht Kleidung, nicht Essen, nicht Lebenslänge. Wir sollen uns auf die Versorgung durch unseren himmlischen Vater verlassen. Und dazu kommen dann noch so Sätze, wie es der Friedhelm eben vorgelesen hat: Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder aus dem Propheten Sacharja: Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Das heißt, bei all dem Planen, das wir durchaus tun sollen, dürfen wir uns sicher sein, dass wir bei Gott letzte Sicherheit haben. Was also nun? Selber planen und vorsorgen oder doch auf Gott verlassen? Und wo ist die gesunde Grenze? Also wo verführt mich mein Sicherheitsbedürfnis zum Unglauben? Wo darf ich meinen Verstand nutzen, ohne nur von der Angst geleitet zu sein? Mal zwei konkrete Beispiele aus meinem Leben. Als ich ganz jung in der Jugendarbeit tätig war, da hatten wir mit den älteren Leuten in der Gemeinde immer eine heiße Diskussion. Es ging nämlich um die Frage, ob man eine Lebensversicherung abschließen darf. Wir hatten einen jungen Mann im Jugendkreis, der war in der Ausbildung bei der Sparkasse und der sollte nun den Leuten auch Lebensversicherungen verkaufen. Und er hatte damit jetzt ein Problem. Darf er das überhaupt, wenn doch Jesus sagt, wir sollen uns nur auf ihn verlassen? Und wir haben ihn unterstützt und haben gesagt, nein, das darfst du nicht, wenn du wirklich im Glauben stehst und dem Herrn nachfolgen willst, dann darfst du keine Lebensversicherung abschließen. Und die Erwachsenen haben uns immer gesagt, werdet mal älter, reift erst mal ein bisschen, kommt mal ein bisschen ins Leben, dann merkt ihr, dass sowas durchaus nötig ist. Und das war so ein richtiger Kampf, den wir ausgefochten haben damals. Lebensversicherung, ja oder nein? Oder ich hatte einen Klassenkameraden auf Krishona, der war dann später in Österreich tätig als Missionar. Der hatte für sich selbst eine ganz besondere Art und Weise, mit seinem Geld umzugehen. Der sagte nämlich, also das Geld, das Gott mir zur Verfügung stellt, das gehört ja sowieso Gott. Das ist ja nur mir geliehen. Also verbrauche ich im Monat nur das, was ich jetzt eben so brauche zum Leben. Und alles, was übrig bleibt, gebe ich weg. Ich spare nichts, ich sammle überhaupt nichts an. Ich warte darauf, dass Gott, wenn irgendetwas Größeres kommt, dass Gott mich versorgt. Und hat jeden Monat alles, was übrig war, einfach irgendwelchen Armen oder so Menschen gegeben. Und ich habe immer gesagt, Mensch, das gibt's doch überhaupt nicht. Wie kann man denn so verrückt sein? Man muss doch auch so ein bisschen seinen Verstand gebrauchen. Also merkt ihr diese Spannung, die in diesem Thema drinsteckt? Also was ist jetzt wirklich zu tun mit dem sich auf Gott verlassen oder doch eben absichern? Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Wenn man diesen Satz so liest, dann dürfte das doch alles überhaupt kein Problem sein. Und woher kommt das dann mit diesem Sicherheitsbedürfnis in uns? Also, wieso ist das so in uns angelegt, dass wir irgendwie alles absichern wollen? Ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses Sicherheitsbedürfnis mit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Garten Eden zu tun hat. Die ersten Menschen versündigten sich ja an Gott und wurden dann konsequenterweise aus dem Garten Eden vertrieben. Ihnen wurde dieser sichere Rahmen genommen, in dem sie bis dahin lebten, und sie wurden hinausgestoßen aus dem Vertrauten und Abgesicherten in die Weite der scheinbaren Grenzenlosigkeit und Unsicherheit. Und dann heißt es ja dann auch im Alten Testament so ganz konkret, dass der Mann sich seitdem abplagt und sich nie sicher sein kann, ob die Mühe seiner Arbeit auch wirklich den erwünschten Ertrag bringt. Oder dass die Frauen den körperlichen Schmerz erleiden bei der Geburt und immer mit der Unsicherheit leben müssen, dass etwas schiefgehen kann. Das heißt, dieser Wunsch nach Sicherheit, der ist seitdem so tief in uns Menschen drin, weil wir hinausgeworfen sind in eine Welt der totalen Unsicherheit. Wir haben die Angst, verlassen zu sein und vielleicht sogar auch ein bisschen die Angst, dass wir bei Gott doch nicht so ganz sicher sein können. Das, was für Adam und Eva überhaupt kein Problem war, die vertraute und enge Beziehung zu Gott, die ist bei uns in eine Schieflage gekommen. Wir haben Angst, dass wir im Leben zu kurz kommen, und wir haben Angst, dass Gott uns eventuell vergessen könnte. In uns allen steckt also diese Grundangst, die dieses Leben oft wie eine Überforderung erscheinen lässt. Natürlich gibt es gesunde Ängste, die uns vor Dummheiten bewahren. Aber wenn Angst zum Antreiber unseres Lebens wird, wenn Ängste uns bestimmen, dann fängt Unfreiheit an. Wenn wir uns hier so angucken, dann sind wir ja jetzt nicht alle so gleich gestrickt. Es gibt auch unter uns Menschen, die sind von Natur aus eher vorsichtig und ängstlich. Und andere sind eher mutig und draufgängerisch. Und hier muss man auch im Umgang miteinander aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig fertig macht oder vom anderen irgendeine Erkenntnis oder ein Handeln verlangt, das meinem eigenen entspricht. Das kann ja so weit gehen, dass wir das Handeln eines anderen sogar mit geistlichen Worten verurteilen, nur weil wir vielleicht jetzt eine ganz bestimmte Erkenntnis haben. Also die, die vielleicht etwas mutig sind, die werfen dem anderen vor, du musst Gott doch viel mehr vertrauen. Und die, die vielleicht eher ein bisschen ängstlich sind und vielleicht mehr planen und mehr Sicherheit so leben, die werfen dem anderen vor, du lebst unverantwortlich und irgendwann, wenn was schief geht, müssen dann die anderen für dich das Risiko übernehmen. Also man kann sich da so richtig auch in die Wolle kriegen, selbst mit geistlichen Worten. Und die Frage ist ja, Mensch, woher kommt das denn, dass wir so unterschiedlich sind? Warum ist der eine ein bisschen ängstlich und der andere ein bisschen mutig? Auch da kann man sagen, gibt es verschiedene Ursachen. Dazu gehört natürlich unser Erbmaterial. Also in uns allen steckt irgendetwas drin, da können wir nicht raus. Der eine ist irgendwie vom Körper aus, von den Genen aus, mutiger als der andere. Also ich denke zum Beispiel an meine Enkelin, die hat so viele Züge von ihrem Vater, jetzt schon mit 2 Jahren, wo ich sagen muss, das kann nicht anerzogen sein. Das muss die irgendwo in sich drin haben. Ich sage jetzt mal nicht, was es ist, aber nur grundsätzlich, ja. Und dann gibt es eben neben dem Angeborensein, das was halt in uns drin ist, so, gibt es natürlich auch die Erziehung, die uns geprägt hat. Also meine Eltern zum Beispiel haben mich sehr, sehr eng und meine Mutter hat mich sehr ängstlich erzogen. Immer, pass auf, Bub, pass auf, Bub, pass auf, Bub. Und das ist bis heute in mir drin, dass ich eher ängstlich und sicherheitsbedürftig bin. Die Doris dagegen ist eher viel mutig erzogen worden oder mutiger erzogen worden. Es gibt da so eine kleine Szene aus unserem Familienleben, die da für mich immer sehr, sehr prägnant ist. Als unser Darius noch nicht mal 1 Jahr alt war, stand er plötzlich auf der 5. Stufe von so einer Stehleiter, die ich vergessen hatte, weil ich irgendwo eine Glühlampe ausgetauscht hatte. Und der Kerl konnte noch nicht laufen und stand da oben plötzlich auf der Leiter. Und ich habe gedacht, liebe Güte, schnell hin das Kind retten. Und meine Frau dachte, siehst doch, dass er das kann. Ja? Also wo man merkt, wie wir unterschiedlich auch erzogen worden sind. Und da viel mehr Ängstlichkeit zum Beispiel auch bei mir drin ist. Aber entscheidend ist immer die Sache, wie haben wir als Kinder, natürlich in der Zeit als Kinder, unser Leben interpretiert? Wie haben wir das, was wir erlebt haben, für uns selbst verbucht? Und da hat der Alfred Adler gesagt, und das haben auch schon andere vor ihm so ähnlich gesagt, nicht die Ereignisse prägen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Also es ist unsere ganz persönliche Interpretation als Kind, die uns eher mutig macht im Leben und die uns eher ja, misstrauisch macht im Leben und natürlich dann entsprechend auch das Sicherheitsbedürfnis verstärkt. Dahinter, hinter all diesen Dingen, die wir verarbeiten, steckt im Tiefsten so etwas wie Sehnsucht nach Geborgenheit. Sehnsucht nach Sicherheit ist im Tiefsten immer Sehnsucht nach Geborgenheit. Hier ist diese emotionale Seite angesprochen. Ich will mich irgendwie wohlfühlen. Da kommt fast so diese Sehnsucht in uns hoch, so geborgen im Schoß der Mutter zu sein. Wenn unsere Nelia, die geht so gern irgendwo hin und ist mutig, aber wenn irgendetwas so ein bisschen schief geht, dann geht's in den Schoß von der Mama und dann gibt's einfach nichts Besseres, als dort geborgen zu sein. Und diese Sehnsucht, die steckt in uns allen ganz tief drin. Und auch wenn wir uns finanziell oder wie auch immer absichern, im Tiefsten steckt diese Sehnsucht nach Geborgenheit. Und ich finde, der Psalm 4, Vers 9 drückt das so richtig programmatisch aus, wo es heißt, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das ist so die tiefste Form von Geborgenheit und von Gelassenheit. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Also, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Wie gehen wir nun mit all dem um? Wie gelingt es uns, dass wir dieses Wort leben können? Zunächst mal müssen wir beachten, dass wir unser Leben analysieren und uns fragen, wie ist das eigentlich bei mir? Werde ich vor allem bestimmt durch meine Ängste? Habe ich das Gefühl, dass ich an manchen Stellen völlig überziehe mit meinem Sicherheitsbedürfnis, mit meiner Angst, dass irgendetwas schiefgehen könnte? Leide ich darunter oder leidet vielleicht sogar ein anderer darunter, dass ich so bin? Und wenn ich so eine Analyse mache, kann es sein, dass ich zu dem Ergebnis komme, ich glaube, ich sollte an der Stelle etwas mutiger sein oder etwas weniger sicherheitsbedürftig sein oder wie auch immer. Also ich muss ja erstmal eine Analyse treffen und wenn ich dann zu so einem Ergebnis komme, dann gilt das Wort von Paulus, wo er sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Wenn ich mir bewusst mache, ich bin es, der das bewertet, ich empfinde es so, ich bin dafür verantwortlich, dann kann ich mich auch ändern. Die Frage ist, ob wir das wollen oder ob wir sagen, nein, so wie ich bin, so will ich bleiben. Keine Ahnung, was dieser Satz mit dir macht. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Ist deine Sicherheit, fühl mal so in dich hinein, ist deine Sicherheit im Leben wirklich bei Gott? Wir werden ja von Anfang an in der Bibel dazu ermuntert, bei Gott unsere Sicherheit zu suchen. Ich zitiere einfach mal jetzt 5 Worte aus dem Alten Testament, die das so ganz massiv deutlich machen. Da heißt es, ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher sein in eurem Lande. Wer bei mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein. Dann wirst du sicher wandeln auf deinen Wegen, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Die Furcht des Herrn führt zum Leben, man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Sensationelle Verheißungen. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch, dass wir eingeladen werden, bei Gott unsere Sicherheit zu haben und nicht woanders. Wenn man das alles so liest, dann heißt das doch zusammengefasst mal so ganz einfach, komm zu Gott und du bist sicher. Oder? Ihr wisst ja, dass mein Leben in den letzten Jahren durch meine Krebserkrankung völlig anders lief. Das waren und sind schwere Zeiten. Manchmal bin ich auch noch sauer auf Gott, weil manche Wünsche nicht erfüllt werden. Ich war mir immer sicher, dass er meinen Lebensweg bestätigt und mich begleitet. Aber es kam dann irgendwie anders. Und insofern gilt auch für mein Leben mit Gott, es gibt keine objektive Sicherheit. Auch seinen Kindern mutet Gott manchmal Dinge zu, die wehtun. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger, sagt der Paulus, und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte. Und wie passt das jetzt zusammen mit diesen Worten von der Sicherheit, die ich zitiert habe? Sichere Festung, ohne Sorge, von keinem Übel heimgesucht. Das stimmt doch nicht. Und so ein bisschen Misstrauen gegenüber Gott braucht es doch noch, oder? So ein bisschen Absicherung, die brauchen wir doch noch, oder? Auch so neben Gott. Ich habe oft wirklich damit gerungen. Hat sich das wirklich gelohnt, dass ich mein Leben und meine Sicherheit so auf Gott gesetzt habe und dann doch so etwas erleben musste? Und auch hier lernte ich so zu unterscheiden zwischen objektiver Gegebenheit und subjektiver Empfindung. Also ich habe es erfahren in den letzten Jahren, trotz objektiver Unsicherheit, trotz des Verwerfens von Plänen, trotz Schmerzen, trotz all dieser Widerwärtigkeiten, gab es in diesen Jahren einen Ort der Sicherheit, der dem allen trotzte. Mich hat in diesen Jahren dieses Wort begleitet: Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist ein Gegensatz, ein Paradoxon, wie man so schön sagt, das sich nicht auflösen lässt. Dass ein Mensch mitten in den Unsicherheiten des Lebens sagen kann: Ich fühle mich gehalten und gut versorgt. Das ist auch nicht einfach nur anzuordnen. Das ist nicht einfach so zu machen, indem man jetzt sagt: Jetzt glaubt einfach mal ein bisschen mehr. Es ist eine Erfahrung, wo ich sagen muss, die kann nur Gott uns schenken, in aller Unsicherheit, in all dem, was wir nicht in der Hand haben, uns doch ganz auf ihn zu verlassen. Ich gebe zu, ich bin an dieser Stelle immer noch gewaltig am Lernen, weil ich einfach so ein Mensch bin, der so seine Sicherheitsmuster hat und braucht und immer wieder mit Gott im Gespräch ist, wo er auch loslassen soll. In diesem Interview beim Evangeliumsrundfunk, da wurde ich gefragt, ob ich den Leuten am Radio denn Tipps geben könnte, wie man das am besten macht mit der Sicherheit. Das hat mich ein wenig überfordert, weil Tipps, das sind irgendwie immer so gute Ratschläge, die vielleicht funktionieren, vielleicht aber auch nicht so funktionieren. Also mit Tipps habe ich da immer so meine Schwierigkeiten. So ein paar Sachen könnte man sagen. Ich habe zum Beispiel da gesagt, ja, ich glaube, bin jetzt von mir ausgegangen, ich muss viel mehr in der Gegenwart leben, als ständig daran zu denken, was werden könnte und was ich noch alles absichern muss. Und ist mir aufgefallen, ich lebe so oft in der Zukunft und meine Gegenwart wird bestimmt dadurch, dass ich die Zukunft absichern will, statt die Gegenwart zu leben. Also das ist so ein Punkt, sich einmal zu fragen, lebe ich eigentlich in der Gegenwart oder sichere ich permanent die Zukunft ab? So ein zweiter Punkt, den ich gesagt habe: Lass dir von dir nicht alles gefallen, so habe ich es mal genannt, lass dir von dir nicht alles gefallen, weil da gibt es so ein Phänomen in uns, dass wir vielleicht nach so einer Predigt irgendeine große Erkenntnis haben, und ich habe auch schon ganz viele Erkenntnisse im Leben gehabt, und eine Stunde später kommt derselbe Typ in mir zu dem Ergebnis: Jetzt pass mal auf, jetzt mach mal ein bisschen langsam. Was du da jetzt so erkannt hast, das wollen wir erst nochmal diskutieren, da wollen wir erst mal so ein bisschen drüber nachreden, denken, ob es nicht doch vielleicht ein bisschen anders geht. Und dann ist der Mensch in mir selbst, also ich selbst bin es, der das alles wieder wegdiskutiert. Und deswegen lass dir von dir nicht alles gefallen. Das, was sicher immer wichtig ist, dass man sich mit Gottes Zusagen auseinandersetzt. Also hier zum Beispiel diese drei Worte: Der Herr ist meine Stärke und er ist mein Heil und er ist mein Lobgesang. Also Stärke, das heißt ja, ich setze mich damit auseinander, dass Gott wirklich alle Macht gegeben ist. Dass das wirklich so ist. Dass das nicht nur biblische Geschichten sind, sondern dass es bis heute wirklich so ist. Und er ist mein Lobgesang. Ich denke mir, jedes Mal, wenn wir Lieder singen zur Ehre Gottes, so wie eben schönster Herr Jesus, dann ist das im Prinzip ein Ausdruck dessen, dass wir sagen: Ja, Jesus, bei dir, da soll unsere Sicherheit sein. Und er ist mein Heil. Damit ist ja nicht nur die Gesundheit gemeint, sondern das ganze Leben, dieses Bewusstsein, dass unser Leben gut aufgehoben ist. Also diese Auseinandersetzung mit Gottes Worten und einmal wirklich zu übertragen auf unser Leben: Stimmt das wirklich oder sind das einfach auch nur so Sprüche? Und so ein letzter Gedanke, mit dem möchte ich jetzt schließen, das ist so dieser Gedanke an die Ewigkeit. Ja, ist vielleicht für manche ein bisschen seltsam, wenn man jung ist und so, aber bei aller objektiven Sicherheit, bei all dem, was wir absichern können. Eine Sache können wir eben nicht absichern, das ist die Tatsache, dass wir irgendwann mal sterben werden. Und als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, kurz vor seinem Tod, da sagte er, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Also Jesus hat nicht gesagt, ich gehe hin, da wo jetzt goldene Gassen sind und wo euch 7 Jungfrauen erwarten oder was immer so Menschen sich vorstellen, was nach dem Tod ihnen mal widerfährt, sondern er sagt schlicht und einfach, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und in dem Psalm, den ich vorhin gelesen habe, da hieß es, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und da wird die Brücke so ein bisschen geschlagen. Das ist diese Sehnsucht nach Geborgenheit, diese Sehnsucht nach Heimat, da wo ich zu Hause bin, die wird mir versprochen in alle Ewigkeit, das ist der Platz, wo du sicher wohnen wirst. Also das Wohnzimmer, das Gefühl der Geborgenheit. Und ich glaube, dass ich da dann endgültig sicher bin. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Gebet von Franz von Assisi, der gebetet hat, O Herr, in deinem Arm bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Amen.